Land Talk Bayern, der Polit-Podcast, der hinterfragt.
Hallo zur zweiten Folge von Land Talk. Ich bin Christine Auerbach.
Hallo auch von mir, ich heiße Florian Theiler.
Heute geht es darum, wie und wo Politiker ihre Themen finden und wie sie dann auf die politische Tagesordnung bringen. Und es geht um die Frage, ja, wie bringt man seine Idee im Landtag so weit, dass sie am Ende hoffentlich eine Mehrheit bekommt und umgesetzt wird? Wir schauen also hinter die Kulissen des Arbeitsalltages im Landtag.
Aber vielleicht ist es auch andersrum. Zuerst ist ein Thema da, das so auf den Nägeln brennt, dass es jemanden dazu bringt, politisch aktiv zu werden. Und ich habe da mit Gerhard Hopp aus dem Landkreis Cham in der Oberpfalz gesprochen. Ich glaube, bei ihm war es so.
Ich glaube, man stellt sich bei in die Politik gehen immer so vor, da ist dann ein Zeitpunkt da und dann sagt man so, ich gehe jetzt da rein und ich mache jetzt Politik. Ich glaube, dass ganz viele in der Politik sind, die man gar nicht so als Politiker eigentlich verorten wird. Politisch interessiert war ich nämlich eigentlich schon immer und habe mich eigentlich schon immer dann dafür interessiert, was denn in der Welt passiert und vor allem in Europa passiert. Und das hat eigentlich schon recht früh begonnen. Mein Vater ist ein passionierter Wanderer und passionierter Grenzüberschreiter. Also wir waren schon als Kinder damals so halb gezwungen, quasi immer mit dabei. Und das war eins der ersten Erlebnisse, an die ich mich auch jetzt noch richtig aktiv erinnern kann. Ich glaube, ich war 7 oder 8 damals alt, als wir beim Wandern quasi über die grüne Grenze Richtung Tschechoslowakei damals ja noch kamen. Und wir wurden plötzlich von 2 tschechoslowakischen Grenzsoldaten mit Maschinenpistolen aufgehalten. Im Hintergrund weiß ich noch so ganz dunkel diesen Aussichtsturm oder Beobachtungsturm, den es damals auch noch gab. Und wir wurden dann so zurückgeschickt. Und als Kind verstehst du das erst einmal nicht.
Heute ist Gerhard Hopp Landtagsabgeordneter der CSU. Und als ich ihn nach seinem Schwerpunktthema gefragt habe, hat er gesagt, ganz klar Europa. Und das liegt eben daran, dass er aus Cham kommt. Das liegt wiederum an der tschechischen Grenze. Und früher war das tatsächlich Ende der Welt. Und jetzt ist es mitten in Europa.
Ich glaube, der hat die gleichen Spaziergänge gemacht wie ich als Kind. Ich war mit meinen Großeltern in Oberfranken unterwegs und die Grenze da im Wald war eben die Grenze zwischen BRD und DDR natürlich. Und das hat sich bei mir auch so eingebrannt, auf einmal dieser Zaun mitten im Wald. Und wenn ich dann gefragt habe, ja, wie kommen wir da jetzt durch, dann meinten meine Großeltern, ja, geht nicht. Und das ist nicht reingegangen in meinen Kinderkopf damals, da erinnere ich mich noch, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie da ein Zaun oder eine Mauer quer durch ein ganzes Land gehen kann. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass auch der Gerhard Hopp das nie vergessen hat, weil ich habe das auch nicht vergessen.
Ich erinnere mich auch total gut noch an die Verwandtenbesuche in der DDR. Das war alles so voller Widerspruch. Und solche Ereignisse zeigen aber, dass große Politik, also Ost-West-Konflikt, die Vereinigung Europas und so, diese große Politik findet oft im ganz Kleinen statt. Also nicht in Brüssel, sondern eben in Cham in der Oberpfalz, wo man vielleicht viel mehr spürt, was es bedeutet, wenn die Grenze weg ist und man in einem freien Europa lebt. Also ich habe das gut verstanden, dass das Gerhard Hopp sozusagen politisiert hat.
Aber wir haben für diese Folge ja nicht nur mit Gerhard Hopp gesprochen, sondern auch mit Katharina Schulze, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen in Bayern. Landtalk Bayern ist ja der Podcast des Parlaments und deshalb sollen im Laufe der ersten Staffel Abgeordnete aus allen Fraktionen zu Wort kommen. Und Katharina Schulze hat mir davon erzählt, wie sie, da war sie schon Abgeordnete im Bayerischen Landtag, wie sie zu einem für sie sehr wichtigen Thema gekommen ist. Und der Grund dafür war ein ganz einschneidendes Erlebnis.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich meinen allerersten Shitstorm hatte. Ich saß daheim am Küchentisch, habe in meinen Laptop gestarrt und war wie paralysiert. Denn wer so einen Shitstorm noch nie erlebt hat, der, glaube ich, kann gar nicht so nachvollziehen, was das mit einem macht, wenn man im Sekundentakt online liest, wie doof man ist, wie hässlich man ist, wie dumm man ist. Und das sind jetzt die netten Sachen, die ich gesagt habe. Ganz zu schweigen von Vergewaltigungsandrohungen, Morddrohungen, wenn auf einmal E-Mails kommen, wo drin steht, ich weiß, wo dein Bruder Handball spielt, wir besuchen ihn beim nächsten Spiel. Also ich weiß noch ganz genau an diesem Nachmittag, ich wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Ich wusste auch im ersten Moment gar nicht, was ich machen soll. Ich habe dann irgendwann den Laptop zugemacht und dachte mir so, oh Gott, ich hoffe einfach, dass es vorbeigeht. Aber das Schlimme ist, ein Shitstorm, irgendwann hört er auf, aber er ist nie so ganz vorbei, weil das, was du gelesen hast, das, was du gesehen hast an vielleicht hässlichen Bildern, an Videos, wo du verunglimpft wirst, das löscht du nicht so leicht aus deinem Kopf.
Sie hatte da eine Aktion gemacht, die ihr den Hass von rechts eingebracht hat. Die Rechten haben sie zugespammt mit Hasskommentaren. Und das war das erste Mal, dass ihr sowas in diesem großen Stil passiert ist. Und das hat ihr dann eben klar gemacht, gegen Hass im Netz muss man auch politisch vorgehen, indem man sich zum Beispiel eben als Politikerin dafür einsetzt, dass unter anderem die Polizei anders mit Anzeigen zu Hass im Netz umgeht.
Unsere Gesprächspartner Gerhard Hopp von der CSU und Katharina Schulze von Bündnis 90 Die Grünen sind heute beide Berufspolitiker. Aber dafür gibt es ja keine Ausbildung oder ein Diplom.
Ich glaube, in den meisten Fällen rutscht man da so rein, oder? Also Katharina Schulze hat mir auf jeden Fall erzählt, dass es bei ihr viel auch mit dem Elternhaus zu tun gehabt hat.
In der Rückschau haben, glaube ich, meine Eltern, mir und mein Bruder da was ganz Entscheidendes mitgegeben. Nämlich, wenn dich was nervt, wenn dich was stört, dann kannst du dich entweder schmollig in dein Zimmer setzen und beleidigt die Wand anstarren, dann wirst du aber nichts ändern. Oder du probierst es zu ändern, indem du dich mit anderen zusammentust, indem du Lösungen suchst, indem du probierst, die Herausforderungen mutig und entschlossen anzugehen. Und wahrscheinlich bin ich deswegen klassisch Schülersprecherin an meiner Schule geworden. Wir haben damals gegen den Irakkrieg demonstriert, kann mich noch erinnern. Gegen den Willen des Rektors sind wir von der Schule zur S-Bahn gelaufen und nach München gefahren, waren gemeinsam auf der Demo. Wir haben am Welt-AIDS-Tag verschiedene Aktionen gemacht. Wir haben uns in den Schulentwicklungsprozess eingemischt. Und ja, in der Rückschau würde ich sagen, das war damals schon Politik. Und das ist ja eigentlich auch das Tolle, dass man Politik machen kann, ohne in klassischen Strukturen zu sein. Also du musst nicht für ein Parlament kandidieren, weil wenn es ein Thema gibt, wo du das Gefühl hast, irgendwie kümmert sich keiner darum, naja, dann vielleicht ist es dein Job, damit mal anzufangen.
Da sind unsere beiden Gesprächspartner gar nicht so weit voneinander entfernt. Gerhard Hopp hat auch schon Politik gemacht, bevor er in den Landtag gewählt wurde. Aber da ging es nicht um den Irakkrieg, sondern um ein ganz konkretes Problem vor Ort.
Es war damals so bei uns in Cham, dass es keinen Basketballplatz gab. Und dann haben wir einen Antrag gestellt über den Jugendrat, den es auch schon gab damals. Und das wurde dann erst abgelehnt, ist zu teuer. Und dann haben wir uns überlegt, naja gut, wenn es zu teuer ist, wo kriegen wir denn das Geld her? Wo kommt die Kohle denn her? Und da gab es damals ein europäisches Programm, dass man mit anzapfen konnte, dass man quasi auch Sportplätze mitfördern konnte. Und dann hat man Argumente mit dabei, wie man es finanzieren kann. Dann kam natürlich auch Geld von der Stadt und über Sponsoren und dann ist ein Basketballplatz mit eingerichtet worden. So ist ganz einfach für uns was Cooles rausgekommen.
Wie alt waren Sie damals?
So 16, 17.
Es ist interessant, gell? Sowohl Katharina Schulze als auch Gerhard Hopp, die waren schon als Schüler politisch aktiv.
Ja, und auch die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, war in der Schülermitverwaltung aktiv. Das ist ja vielleicht so ein erstes politisches Gremium, was viele mitbekommen, so in der Schule.
Ja, wo man merkt, man kann auch was bewegen, wenn man da dabei ist.
Also bei unseren Gesprächspartnern war es jedenfalls so. Und Ilse Aigner ist heute die Präsidentin des Bayerischen Landtags, also sowas wie die Sprecherin des Parlaments. Ich wollte von ihr wissen, ob es denn eine Eigenschaft ihrer Meinung nach gibt, die jeder Politiker haben sollte.
Also ich würde jetzt mal sagen, normalerweise ein Politiker wird immer Sendungsbewusstsein haben, weil er ist ja von seiner Mission überzeugt, von seinen Themen überzeugt und will auch die Menschen überzeugen. Das wird jeder meines Erachtens irgendwo mitbringen. Das werden in der Regel keine introvertierten Typen sein, sondern jemand, der auch was sagt und sich auch positioniert und auch davor nicht zurückschreckt.
Die Frage nach den typischen Eigenschaften von Politikern habe ich auch Gerhard Hopp gestellt und der hat ganz ähnlich geantwortet.
Ich glaube, fast alle sind am Schluss dann doch so recht gesellige Menschen. Ich glaube, du wärst komplett falsch in dem Job, wenn du nicht gerne mit Menschen dich treffen würdest und reden würdest und einmal beisammen sitzen würdest.
Gerne zu reden und gerne Leute zu überzeugen, das schadet auf jeden Fall nicht, weil als Abgeordneter im Landtag, da reicht es eben nicht nur eine gute Idee zu haben, man muss dafür auch Mehrheiten finden und das ist mal mehr, mal weniger einfach. Bei Katharina Schulze, eben aus der Opposition, ist es schwerer, weil die hat ja nie die Mehrheit, die muss immer erst andere davon überzeugen, für ihre Idee zu stimmen. Bei Gerhard Hopp, der ist ja in der CSU, also die Partei, die mit an der Regierung ist, da ist es ein bisschen einfacher, die haben per se erstmal die Mehrheit.
Ja, aber auch nur am Ende. also wegen der Regierungsmehrheit im Parlament. Aber erstmal muss er natürlich auch für seine Ideen werben innerhalb seiner Partei, innerhalb der Regierung und muss da eine Mehrheit eben überzeugen. Und er sagt, auch das ist manchmal gar nicht so einfach.
Also was ich gelernt habe, ist, dass ein Abgeordneter allein gar nichts erreichen kann. Also man muss immer für eine gute Idee Unterstützer suchen. Und das macht man im Parlament so, dass man sich in der Fraktion erstmal Unterstützer sucht. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, geht's los bei Medien, über die junge Gruppe, das sind die Jüngeren, wo man sich dann zusammenschließt und dann die Idee formuliert und dann einbringt und dann Mehrheiten sucht. Die Demokratie ist immer quasi die Entscheidung der Mehrheit am Schluss und dann muss er machbar und finanzierbar sein.
Ja, wie gesagt, Gerhard Hopp ist in der CSU. Und die ist Teil der Regierung. Wie läuft das denn bei Katharina Schulze? Die ist ja eine der beiden Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Das heißt, sie steht zusammen mit ihrem Kollegen Ludwig Hartmann an der Spitze der größten Oppositionsfraktion.
Ich würde sagen, dazu kommen wir gleich. Aber wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen ausholen, wenn wir jetzt schon von Fraktionen und Opposition und so weiter reden. Also im Landtag sind alle Abgeordneten einer Partei in einer Fraktion zusammengeschlossen. Es gibt die Grünen-Fraktion, die CSU-Fraktion, SPD-Fraktion und so weiter. Und meistens ist es so, dass man sich bei Abstimmungen zu Gesetzen innerhalb einer Fraktion vorher auf einen gemeinsamen Standpunkt einigt und dann geschlossen abstimmt.
Aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
Stimmt.
Ein Beispiel dafür haben wir später noch. Im Moment besteht die Regierung ja aus einer Koalition von CSU und den Freien Wählern. Das heißt, in der Opposition sind dann alle anderen Fraktionen, also Bündnis 90, die Grünen, SPD, AfD und FDP.
Zurück zu deiner Frage. Also von Seiten der Opposition Themen durchzusetzen, ist nicht ganz so einfach, wie du dir vorstellen kannst. Aber im Prinzip ist es egal, welche Partei, ob jetzt Regierungspartei oder Oppositionspartei, es ist immer der gleiche Ablauf. Also man erkennt als Politiker ein Thema, hat eine Idee, recherchiert, redet dann mit Experten und mit seinen Mitarbeitern. Und dann brennt man natürlich für sein Thema, will es unbedingt und sofort durchsetzen. Und dann gibt es da 1001 formale Dinge, die man beachten muss. Und das musste auch Katharina Schulze erstmal lernen, als sie neu in den Landtag gewählt worden ist.
Das führt nämlich dazu, dass alle 205 Abgeordneten, alle Fraktionen analog ihrer Stärke auch die gleichen Rechte haben. Das heißt, du lernst erstmal, was ist ein Gesetzentwurf, wie wird der geschrieben, wie wird ein Antrag geschrieben, was ist eine Anhörung, wie viele Minuten Redezeit hat welche Fraktion im Plenum. Und im ersten Moment kommt einem das total formalisiert vor. Man denkt sich nur, Himmel Maria, okay, alles klar, das muss ich jetzt hier einreichen und dann muss ich das dort weitergeben und dann kommt es in den Ausschuss 1 und dann kommt es in den nächsten Ausschuss und dann kommt es im Plenum. Aber wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dann merkt man sehr schnell, dass dieses Ritualisierte einem hilft, A, selber strukturiert zu bleiben und B, dass unsere Demokratie auch gut funktioniert. Dann stellen wir uns mal vor, jeder dürfte so lange reden, wie er oder sie will im Plenum oder die Person, die am lautesten schreit, kann sich durchsetzen, dann wäre das einfach nicht demokratisch, sondern es sollte ja jedes Argument gehört werden, damit man gut entscheiden kann und darum hat man dieses formalisierte Vorgehen. Und das gilt für einen Antrag eben auch.
Also die Arbeit als Abgeordneter läuft sehr formalisiert ab, was gut ist, weil es eben für alle die gleichen Regeln gibt. Ganz am Anfang jedes parlamentarischen Weges steht immer ein Antrag. Der geht dann in den passenden Ausschuss. Und wenn es, wie bei Katharina Schulze eben, um Hass im Netz geht und die Frage, wie die Polizei da besser drauf reagieren kann, dann ist der passende Ausschuss in diesem Fall der Innenausschuss.
Sollten wir vielleicht auch kurz mal erklären, die Ausschüsse, das sind nämlich sozusagen die Arbeitsgruppen des Parlaments oder die Werkstätten. Hier arbeiten Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen zusammen, immer zu einem Themenschwerpunkt, also der Innenausschuss beschäftigt sich eben mit innenpolitischen Fragen, dann gibt es einen Ausschuss für Finanzen, einen für Wissenschaft und Kunst und so weiter. Insgesamt sind es 14 ständige Ausschüsse, die ihr übrigens alle auch auf der Homepage des Bayerischen Landtags findet. In den Ausschüssen beraten die Experten der verschiedenen Fraktionen wie in einem Mini-Parlament. In den Ausschüssen ist nämlich das Parlament im Kleinen abgebildet. Das heißt, die Regierungskoalition hat in allen Ausschüssen die Mehrheit. Die Abgeordneten diskutieren dann die Gesetzentwürfe und Anträge und geben Beschlussempfehlungen ab. Und weil eben die Regierungskoalition auch in den Ausschüssen immer die Mehrheit hat, haben diese Beschlussempfehlungen ein großes Gewicht. Und so werden in den Ausschüssen die Beschlüsse des Plenums, also der Vollversammlung, inhaltlich vorbereitet. Und man kann sagen, dass sehr viel von der eigentlichen Arbeit des Parlaments in den Ausschüssen passiert.
Und dann ganz klassisch werden Hände gehoben und man zählt durch, ob dieser Antrag die Mehrheit hat oder nicht.
Voilà, und hiermit hätten wir das täglich Brot aller Abgeordneten. Anträge schreiben und versuchen, sie durch die Ausschüsse zu bekommen. Manchmal können sie damit dann eben überzeugen, manchmal auch nicht. Bei der Opposition ist es schwieriger, bei den Regierungsparteien wahrscheinlich leichter.
Ist ja auch logisch, denn die wurden ja auch von der Mehrheit der Menschen gewählt. Aber die Arbeit im Maximilianeum in München ist nur ein Teil vom Alltag eines Abgeordneten. Der andere Teil ist es, im Wahlkreis zu sein. Denn nur wer seine Wähler zu Hause überzeugt, wird dann auch wiedergewählt. Gerhard Hopp kommt aus Cham in der Oberpfalz und dort setzt er sich als überzeugter Europäer natürlich sehr für den Kontakt mit den tschechischen Nachbargemeinden ein. Aber er hat auch ein Bürgerbüro, da kann man in seine Bürgersprechstunde kommen und auch sonst ist er viel unterwegs, um eben herauszufinden, welche anderen Themen die Menschen in seinem Wahlkreis beschäftigen.
Ich habe 2013 mit diesen Ideenrucksack-Veranstaltungen angefangen, ohne Tagesordnung, ohne großes Programm, wo alle kommen dürfen, in Cham, Cham und Umgebung. Und da ist es so, und das finde ich schon wichtig, natürlich gibt es immer die großen Themen und die eigenen Überzeugungen, also wie ich schon gesagt habe, für Europa offene Grenzen und den Kontakt hier einzutreten. Ganz, ganz wichtig finde ich, dass man sich um die ganz vielen kleinen Themen kümmert. Also das jetzt gar nicht so die große Schlagzeile ist, sondern in diesen Gesprächen und Sprechstunden kommen Leute mit ganz vielen einfachen Anliegen. Zum Beispiel, wir haben Berufsschulen überall und es gibt teilweise weite Wege in die Berufsschule, wo Kinder 2 Stunden in die Berufsschule fahren müssen. Und dass man dann Lösungen findet, wenn es in einer anderen Stadt, die jetzt nur 1 Stunde als Beispiel weg ist, dass man sagt, dann kann derjenige da in die Berufsschule gehen. Ganz einfache, ganz kleine Sachen. Oder Anrufsammeltaxi, dass eine ältere Frau, die sich ihr Taxi nicht leisten kann, dass die irgendwie auch zu ihrem Seniorentreff kommen kann. Da drehst du ganz oft das ganz kleine Rad, aber wenn 100 jeden Tag, 100 Leute oder 100 Abgeordnete jeden Tag ein kleines Problem lösen, wird es insgesamt ein bisschen besser. Und das ist für die Akzeptanz der Demokratie so wichtig.
Woher die Abgeordneten ihre Ideen bekommen, haben wir jetzt hier ganz gut durch. Ihr habt gehört, es gibt ganz viele Wege. Manche Themen entstehen durch einschneidende Erlebnisse. Andere werden durch Wähler oder Kollegen an einen rangetragen. Und manche drängen sich einfach auf, wie sowas wie die globale Pandemie.
Aber eine Sache haben wir noch nicht erwähnt. Die ist aber wichtig. Und das ist die Arbeit von Lobbyisten. Also Leute aus der Wirtschaft, von NGOs, von Verbänden. Die gehen gezielt auf Politiker zu und versuchen sie von ihrer Sache zu überzeugen. Das ist legal, aber auch sehr umstritten, denn die haben natürlich einen sehr großen Einfluss darauf, welche Themen auf der Tagesordnung landen. Mhm. Und deshalb werden wir Ihnen, also den Lobbyisten, in unserem Landtag Bayern Podcast eine ganz eigene Folge widmen.
Aber zuerst mal zurück zu heute. Es ist nämlich noch eine letzte Frage offen, und zwar, wie wird aus einer Idee ein Gesetz? Und das passiert natürlich im Plenum.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 68. Sitzung des Bayerischen Landtags. Darf Sie darauf hinweisen?
So klingt das dann, wenn das Plenum im Parlament zusammenkommt und die Parlamentspräsidentin Ilse Aigner die Sitzung eröffnet.
Bevor diese Vollversammlung zusammenkommt und diskutiert, ist die meiste Arbeit ja schon mal passiert in den Ausschüssen eben, die dann diese Beschlussempfehlung für die Vollversammlung abgegeben haben, also sagen, was aus Ausschusssicht das Beste wäre. In der Vollversammlung wird dann nochmal ausgiebig diskutiert, das Für und Wider von dem Ganzen, und dann wird abgestimmt. Endlich, kann man sagen. Genau. Und bei dieser Abstimmung kommt der Punkt, den wir vorher schon kurz angesprochen haben, das mit dem Fraktionszwang. Wie die einzelnen Fraktionen abstimmen, ist nämlich meist abgesprochen, auch wenn es offiziell keinen Fraktionszwang gibt. Im Alltag ist es dann aber schon so, weil die Abgeordneten natürlich als Einheit auftreten wollen. Und deshalb ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass man sich an die Fraktionslinie hält, selbst wenn man mal nicht völlig überzeugt ist. Weil wenn man eben geschlossen abstimmt als Fraktion, dann hat man nun mal am meisten Einfluss. Und es ist auch so, wer oft gegen die Absprachen in der Fraktion stimmt, der kann auch schon Probleme bekommen. Der wird dann zum Beispiel nicht mehr aufgestellt oder sowas bei der nächsten Wahl.
Aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel bei schwierigen ethischen Fragen. Ilse Aigner erinnert sich da an einen Fall, als sie noch Bundestagsabgeordnete war. Damals ging es darum, dass man mit der Stammzellenforschung kranken Menschen helfen kann und Leben retten kann. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite können diese Stammzellen nur aus menschlichen Embryonen gewonnen werden. Und da bestand dann die Sorge, dass man also Embryonen extra für diese Forschung züchtet. Und ja, schwierige ethische Frage, ob man mit ungeborenem Leben das Leben von anderen retten darf.
Und da war besonders interessant, dass es hier sich nicht mehr an den Parteilinien sozusagen orientiert hat, sondern da hat es drei Gruppen gegeben, die sich für drei verschiedene Wege entschieden haben. Und da musste man auch um Stimmen werben bei einer fraktionsfreien sozusagen Debatte. Und das war hoch emotional, aber auch hochspannend und war für mich sehr lehrreich. Also auch, dass Politik jetzt in dem Sinne mal ganz anders wie die normalen Muster auch verläuft. Und also das war eine interessante und schwierige Auseinandersetzung.
Das sind natürlich jetzt die ganz, ganz, ganz großen Themen, die ganz unten ans Gewissen gehen von Abgeordneten.
Ja, und der Kompromiss war eigentlich auch ganz interessant, denn man hat sich auf die sogenannte Stichtagsregelung geeinigt, die besagt, ja, es dürfen Stammzellen aus Embryonen genutzt werden, aber diese Embryonen, die müssen vor einem bestimmten Datum entstanden sein. Damit wollte man eben verhindern, dass Embryonen extra für diese Forschung produziert werden. Mhm. Aber wie schon gesagt, so eine offene und parteiübergreifende Zusammenarbeit, die ist die totale Ausnahme.
Okay, wir sind bei den Ausnahmen angelangt. Das heißt, wir sind durch mit dem Thema für heute, oder?
Genau. Die Frage war, wie kommen Themen in die Politik oder wie kommen Politiker zu ihren Themen? Wir haben von einschneidenden Erlebnissen gehört und auch von Treffen mit Wählern, dass es dann erstmal heißt recherchieren nach dem Motto, wie ist es denn jetzt geregelt und dann, wie sollte man es denn anders machen? Und dann muss man für seine Idee eine Mehrheit finden, sonst geht gar nichts.
Was mir hängen geblieben ist, ist der Weg vom Thema zur Abstimmung, also dass es so sehr formell zugeht im Landtag, Anträge, Ausschüsse, Redezeit. Ich hätte gedacht, dass jemanden wie Katharina Schulze, dass die das total nerven muss, aber wie sie sagt eben, nö, nervt sie gar nicht, weil das ist nötig für die Demokratie und es leuchtet mir auch ein. Also gleiche Abläufe für alle, unbedingt wichtig, damit jeder die Möglichkeit hat, sein Thema, seine Idee zumindest mal vorzustellen.
Mir ist im Gespräch mit Gerhard Hopp klar geworden, wie viel Basisarbeit nötig ist, um Themen zu finden, um sich schlau zu machen. Und das ist ja dann auch der Weg, wie Bürger Themen in die Politik bekommen können, nämlich über Bürgersprechstunden und andere Treffen. Und ich glaube, da kann man mit Beharrlichkeit und dranbleiben auch als Bürger was bewegen. Entweder man engagiert sich selber oder man versucht eben seinen Abgeordneten, seine Abgeordnete davon zu überzeugen, dass das Thema wichtig ist.
Dazu passt Katharina Schulze auch nochmal ganz gut, die in unserem ganzen Interview, das hat eine Stunde lang gedauert, da hat sie immer wieder ganz klar gesagt, damit sich bei einem Thema, sei es Hass im Netz, sei es was anderes, irgendetwas bewegt, braucht es Leute, die von allen Seiten mitmachen.
Dass einfach der Druck von außen, also von der Zivilgesellschaft, von Expertinnen und Experten, die ja nicht nur mit mir reden, sondern die auch mit CSUlern und mit Freie Wählern reden und zusammen mit der Arbeit, die wir im Landtag machen, im Ausschuss, mit Anträgen, in Debatten, dass sich da etwas in die richtige Richtung bewegt.
Und da gibt's noch so viel mehr Möglichkeiten. Petitionen zum Beispiel kann man einreichen. Auch darum wird's in einer Extra-Folge bei uns gehen. Oder eben um das Thema Lobbyismus. Und ja, auch dazu haben wir ja schon gesagt, werden wir eine Folge machen.
Landtalk Bayern. Der Polit-Podcast, der hinterfragt.
Ich bin Florian Scheider.
Und ich bin Christine Auerbach.
Außerdem hat an dieser Folge Maximilian Kress mitgearbeitet.
Landtalk Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Landtags in Zusammenarbeit mit Audiofreund.
Und in der nächsten Folge geht es darum, wie du, wie ich, wie wir, wie Bürger Themen in die Politik bringen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.